And you bucketheads are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will.
Hallo, liebe Star Wars-Freunde, liebe Bucketheads und ganz besonders heute hallo an die, die sich für Star Wars-Bücher interessieren. Bei mir sind heute zwei Exemplare dieser Spezies Star Wars-Bücher-Interessierer. Hallo, Daniel.
Hallo.
Und hallo, Josua.
Guten Morgen wieder.
Guten Morgen. Die Hörer kennen euch noch aus unserem Senat über die sogenannte Filoni-Rede. Schön, dass ihr wieder da seid, meine Herren. Alles gut?
Ja, alles gut soweit. Schön, dass wir wieder dabei sein dürfen im Doppelpack.
Ja, gerne doch.
Wir als gefürchtetes Duo, die Sequels verteidigen auf dem Discord-Server.
Ich freue mich total auf die heutige Folge. Wir haben das ja schon echt lang geplant, über Monate, muss man sagen. Und wir mussten es auch immer wieder verschieben aus diversen Gründen. Wir sprechen heute über Star Wars Bücher, Comics, Hörbücher. Und zwar, was haben wir innerhalb des letzten Jahres so in der Hand gehabt und was davon wollen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, besonders empfehlen? Das ist also eine kleine Service-Folge für euch und wir können uns so ein bisschen darüber austauschen, über das, was wir so gelesen haben. Und nehmt das mal so als ein Update, eine Ergänzung zu der Folge Lesetipps von Mitte 2019, die es schon gibt in diesem Podcast-Feed. Und da das jetzt die zweite Folge Lesetipps ist, haben wir, finde ich, damit schon quasi so eine Art Tradition begründet. So, ne, so einmal im Jahr Lesetipps könnte man ja mal machen. Daniel, ich erlebe dich als jemanden, der beim Thema Star Wars Comics ziemlich gut auf dem Laufenden ist. Kann ich das so sagen?
Ja, was die letzten Jahre angeht, auf jeden Fall. Als Kind habe ich eigentlich auch schon immer Comics gelesen, aber nie so richtige Serien, sondern eher nur so das, was mir meine Oma im Zeitschriftenladen gekauft hat. Und dann habe ich vor 3-4 Jahren irgendwann mal angefangen, die neueren Star Wars Comics zu lesen. Also ich kenne auch tatsächlich nur die aus dem aktuellen EU, nicht aus dem alten. Und hat mir total gut gefallen und ich bin da weiterhin am Ball, was so aktuelle Sachen angeht.
Super. Ich habe dich gebeten, dir so grob 3 rauszusuchen, die dir besonders gut gefallen haben, die du besonders empfehlenswert findest. Für welche hast du dich denn entschieden?
Ich habe einmal The Rise of Kylo Ren mir rausgesucht. Als zweites wäre Poe Dameron. Und mein drittes ist eher 2 verschiedene Serien. Es wäre einmal Darth Vader, Dark Heart of the Sith und Star Wars The Destiny Path. Da habe ich darum gebeten, die gemeinsam machen zu können, da ich finde, dass die einen schönen Zusammenhang haben, weil sie auch zeitgleich aktuell erscheinen und auch mehr oder weniger zur selben Zeit im Star Wars-Universum spielen.
Genau, die spielen gleichzeitig nach Episode 5. Erzählen wir gleich genauer, worum es da geht. Josua, du sagst immer wieder, dass du viele Bücher aus dem neuen Star Wars Kanon sehr gern hast. Und ich habe auch immer das Gefühl, du verschlingst da so einiges. Ich habe dich gebeten, empfiehl uns mal 3 davon. Welche hast du denn dir rausgesucht?
Genau, ich habe mir Alphabet Squadron rausgesucht zuerst einmal. Also das Buch, was die Vorgeschichte zu Star Wars Squadrons auch sein wird. Dann das Buch Phasma und das Buch Thrawn Ascendancy Chaos Rising, also jetzt ganz neu.
Oh, wenn wir das ja aufnehmen, ganz das frisch. Der genau. Neue Thrawn, super. Ich habe mich auf das Thema Hörbücher konzentriert. Ich kann zwar zu den meisten eurer Bücher und Comics ein bisschen was sagen, aber mein Primary Target, um mit diesem Alphabet Squadron sprech zu bleiben, sind die Hörbücher. Und ich konzentriere mich auf eben Alphabet Squadron, die Hörbuchedition und den zweiten Teil aus der Alphabet Squadron-Reihe Shadowfall. Außerdem möchte ich euch das Hörspiel Dr. Aphra vorstellen. Und ich ergänze das ein bisschen noch um das Todesstern, große Nachschlagewerk, das Star Wars Archiv. Da würde ich gerne noch ein paar Worte drüber verlieren, wenn mir das auch sehr am Herzen liegt. Und zum Schluss sagen wir, was wir sonst noch so in der Hand hatten das letzte Jahr, was vielleicht nicht so bewegend war oder was hier einfach keinen Platz hatte, weil ich gesagt habe, entscheidet euch. Und anfangen würde ich gerne mit euch mit Alphabet Squadron und Shadowfall. Josua, das ist dein Bericht. Erzähl uns mal was.
Alphabet Squadron ist am 13. Juni 2019 erschienen. Ist vom Autor Alexander Freed. Es ist, glaube ich, sein 2. Star Wars Buch nach Twilight Company. Und das Buch ist nur auf Englisch verfügbar. Das heißt, ich habe es auch auf Englisch gelesen. Wer hätte das gedacht?
Es ist noch nur auf Englisch verfügbar, ne?
Genau, es kommt im Januar oder Februar, müsste es auf Deutsch dann erscheinen. Was mich vor allem dann auch inspiriert hat, das zu lesen, war eben der Trailer zu Squadrons. Denn das Buch wird die Vorgeschichte zu Squadrons sein. Man fliegt dann, glaube ich, den Squad, den man hier erlebt, soweit ich weiß, oder?
Es gibt Überschneidungen mit Charakteren und man sieht möglicherweise bestimmte Charaktere und Schiffe. Aber das Geschwader, das man in Squadrons in dem Spiel fliegt, ist ein anderes, als das wir hier begleiten in Alphabet Squadron.
Na dann habe ich mich da ein bisschen geirrt. Ja, aber auf jeden Fall, was mich auch noch sehr interessiert hat, natürlich, es ist meine Lieblingsära, also so nach Episode 6. Also das Buch spielt etwa ein Jahr, nee, nicht mal ein Jahr, ein halbes Jahr, denke ich mal ungefähr, nach Episode 6. Deshalb hat mich das natürlich auch sehr gereizt, das Buch zu lesen. Und natürlich, ich meine, es ist ein Buch über Piloten, das ist ja schon mal prinzipiell cool. Da gibt es nichts gegen zu sagen. Aber worum geht's eigentlich? Prinzipiell geht es um Jurica Quell, eine imperiale Deserteurin, die von einem neuen Republik-Geheimdienstoffizier in eine Arbeitsgruppe aufgenommen wird. Eine Arbeitsgruppe darf man hier nicht so verstehen, dass sie die ganze Zeit nur im Büro rumsitzen, sondern die machen schon auch was. Und ihr Ziel ist, den 201st Fighter Wing, auch Shadow Wing genannt, zu zerschlagen. Jurica Quell war vorher auch Teil der, sie ist eine imperiale Deserteurin. Ebenfalls schließen sich der Arbeitsgruppe an, aber auch eher unfreiwillig, die beiden Piloten Y. Lark und Chesna Chetik, die auf einer Fregatte waren, die von Shadowwing zerstört wurde, in einer relativ langen Mission im Buch. Und ebenfalls dabei ist Kairos, eine mysteriöse Alien, die immer einen Helm trägt, eigentlich nie spricht, sondern die spricht immer nur mit so elektrostatischen Signalen. Und die den U-Wing der Gruppe fliegt. Ah, stimmt, habe ich ganz vergessen. Die fliegen auch alle unterschiedliche Raumschiffe. Also Jurica Quell ein X-Wing, Y-Lark ein A-Wing, Chesna Chetik ein B-Wing und der letzte, Nath Tencent, ein Y-Wing, ein ehemaliger Rebellenpilot, und der verfolgt so ein bisschen seine ganz eigenen Ziele. Und zusammen haben die fünf die Aufgabe, Shadowwing zu finden vor allem und dann zu zerschlagen. Aber das ist gar nicht so einfach, wie sie sich das vorstellen, denn um Shadowwing zu finden, müssen sie erstmal sich selbst finden. Und auf dem Weg erleben sie eine Menge zusammen. Sie treffen auf Hera Syndulla, auf ihrem Flaggschiff der Lodestar. Und die anderen Geschwader nehmen sie auch nicht so ganz ernst, diese fünf mit ihren komischen verschiedenen Jägern. Und taufen sie dann Alphabet Squadron. Ich denke, das war also das Wichtigste, oder habe ich was
Wichtiges
vergessen?
Ja, das ist das Wichtigste, genau. Ich finde das witzig. Ich habe ja das Hörbuch gehört. Allein wie die Piloten ausgesprochen werden. Ne? Also die Jurica Quell schreibt sich so ein bisschen wie Erika, nur mit Y und I-C-A. Das ist voll lustig. Dieser Will Lark schreibt sich W-Y-L. Und die anderen werden in dem Hörbuch genauso ausgesprochen, wie du gesagt hast. Chesna Chetik, Nath Tencent und Kairos. Das sind alles irgendwie coole Figuren. Ne? Die werden jetzt in dem ersten Buch Alphabet Squadron, das dauert eine Weile, bis man die richtig kennenlernt.
Genau, ja, also ich denke sogar bis zur Hälfte des Buches. Ich habe mir tatsächlich kurz danach eine Kritik durchgelesen. Und da war die größte Kritik, dass man ja die erste Hälfte des Buchs gar nicht über die erfahren würde. Und ich fand das absolut fantastisch, dass man nichts über die erfahren hat, weil was ich erwähnt habe, mit dass sie erstmal zueinander finden sollen, das hat man richtig mitgefühlt. Also ich hatte richtig das Gefühl, die passen doch eigentlich gar nicht zusammen. Die Chesna Chetik ist so, wie soll man sagen, suizidgefährdet, die wir einfach nur alles zerstören und mit ihrem V-Wing wegbomben. Und dann kommt Will Lark, der eigentlich nur nach Hause will, ist auf seinem Planeten, der interessanterweise Home heißt. Und sie passen gar nicht so zusammen, aber trotzdem müssen sie eben zusammenarbeiten. Und ich fand das wunderbar charakterisiert, wie sie dann langsam so zueinander finden. Und da fand ich vor allem diesen einen Kniff des Autors ganz toll, dass sie immer sich gegenseitig so Geschichten erzählt haben. Und dann kam immer dieser Satz, this is the story they told. Und dann kommt so eine Geschichte, die jemand erzählt, die ganz, ganz, ganz viel über die Charaktere gesagt hat. Das fand ich wunderbar gemacht. Also es hat mir ganz toll gefallen. Und das hat die Charaktere und die Personen, finde ich, so greifbar gemacht.
Und die sind so erfrischend vielfältig, finde ich. Gerade diese Jurica Quell, die hat ja so psychische Probleme. Die hat ja auch tatsächlich einen Therapeuten immer an ihrer Seite. Dieser Therapeut ist
schon geil. Oh ja, der ITO, der ist auch toll, ja.
ITO ist ein ehemaliger imperialer Folterdroide. Also das Gerät, was in A New Hope in die Zelle fliegt, wo Prinzessin Leia gefangen ist, diese Kugel mit der Spritze, und Darth Vader sagt, und jetzt, Hoheit, unterhalten wir uns über den geheimen Stützpunkt der Rebellen. Und diese Kugel, die da reinfliegt, ja, so ein Teil ist ein Therapeut für Erica Quell, beziehungsweise dieser ITO arbeitet mit diesem Agenten Cairn Aiden zusammen. Das ist ein Allianzagent, der die Erica rekrutiert hat, und mit diesem Cairn Aiden hat die Erica auch ständig so eine sehr komische Beziehung. Gerade in dem nächsten Buch in Shadowfall wird das noch richtig krass mit den beiden. Allein diese Beziehung macht Spaß, finde ich. Und dass Erica so ein dunkles Geheimnis mit sich trägt, das trägt diese Geschichte auch ganz massiv, finde ich. Es gibt einen neuen Planeten in Shadowfall.
Meinst du jetzt Pendem Nigh?
Ich meine Troyth.
Oder? Ja, Troyth. Ja, Troyth ist natürlich fantastisch. Ja.
Da haben wir noch nie von gehört. Was ist Troyth für ein
Planet? Es gibt noch ein paar andere neue Planeten. Aber Troyth ist ein Stadtplanet, der laut dem Buch, viel mehr erfährt man auch gar nicht so, also in Beschreibungen, den einst mit Coruscant konkurriert hat, um das, wie soll man sagen, Herz der Republik. Und er hat aber ja quasi, wie wir wissen, muss er ja verloren haben, weil Coruscant ist das Herz der Republik. Und deswegen ist Troyth, kann man sich vorstellen, wie so ein verlassener Stadtplanet. Hat auch noch riesige Verteidigungszentren, die aber seit Jahren nicht mehr genutzt werden. Und er ist so reich, dass er sich auch in den Klonkriegen einfach von Milizen verteidigen lassen hat. Er hat mir ganz toll gefallen. Ich liebe Stadtplaneten. Und dann nochmal wirklich so neuen, ganz großen Stadtplaneten mit so einer interessanten Geschichte. Da hoffe ich, dass man in zukünftigen Werken noch mehr über den erfährt. Mhm. Das fände ich ganz toll.
Es gibt um den Troyth-Planeten eine massive Schlacht in Shadowfall. Der ist unter imperialer Kontrolle, also die Remnant Forces des Imperiums, das zersplitterte Imperium hat die Kontrolle über diesen Planeten, und der liegt auch in den Kernwelten, der ist wichtig. Und die Neue Republik versucht, den zurückzuholen, und das ist ein wichtiger Handlungsstrang in dem zweiten Teil von Alphabet Squadron, von Shadowfall. Und was darf ich da kurz noch
was einwerfen? Hm? Was ganz Tolles, nämlich die Infanterieeinheit, die den zurückerobert, das ist die gleiche, die wir in Twilight Company kennenlernen.
Ah, wie
das
schön.
Ist die gleiche Infanterieeinheit. Ja. Und das ist ja auch vom gleichen Autor. Das hat mich gefreut, als ich das gelesen habe. Leider wird kein Charakter erwähnt, aber ich fand es toll. Das hat mir gefallen.
Typischer Fall von der neue Kanon vernetzt sich untereinander auch. Aber es gibt in Alphabet Squadron, speziell in Shadowfall, aber auch wieder sowas, wo man sich fragt, oh Mann, Kanon, warum habt ihr euch denn nicht besser abgesprochen? Dieses Flaggschiff, die Temperance, ist in Shadowfall eine Nebulon B Frigate. Und in dem kommenden Spiel Squadrons wird die Temperance ein MC-75 Calamari-Kreuzer sein. Also wie das Flaggschiff von Raddus in Rogue One. Und da fragt man sich, wieso ist euch das passiert? Und einer von der Lucasfilm Story Group hat sich auch schon entschuldigt, der Matt Martin, und hat gesagt, ja, tut uns leid, wir korrigieren das in den nächsten gedruckten Ausgaben von Shadowfall, wird die Temperance dann kein Nebulon B Frigate mehr sein, sondern ein MC-75 Calamari-Kreuzer.
So. Hast du denn noch Originalausgabe?
Ja, genau. Wir haben jetzt diese historischen Originalausgaben. Also von uns beiden so grundsätzlich eine warme Empfehlung für Alphabet Squadron, sowohl für Teil 1 und Teil 2. Willst du da noch einen Strich drunter machen, so irgendein Herzchen dran kleben?
Ja, eine Teil will ich unbedingt noch erwähnen, dass Militärstrategie eine extrem große Rolle spielt. Das hat mir fantastisch gefallen, weil sie fliegen ja zum Beispiel 5 verschiedene Jäger, und ich fand es wunderbar, dass das auch eine Rolle spielt. Der B-Wing ist eben langsamer als ein A-Wing, und die können nicht einfach zusammenfliegen, und das wurde nicht einfach ignoriert, sondern das spielt eine Rolle, und sie merken auch, dass das eigentlich ziemlich ungünstig ist, aber sie müssen irgendwie das Beste daraus machen. Das hat mir wunderbar gefallen,
ja,
dass mal Strategie wirklich eine Rolle spielt.
Oder Kairos in ihrem U-Wing, die muss ja auch
geschützt
werden. Und diese Kairos, die bleibt auch jetzt in den ersten beiden Büchern eine absolut mysteriöse Figur. Man weiß immer noch nicht, was ist das für eine Spezies und warum ist die so wichtig. Ich frage mich immer, hat die irgendwas mit der Macht zu tun? Und da haben mich beide Bücher auch so ein bisschen überrascht. Die stolpern jeweils über Relikte aus der Vergangenheit, die mit den Jedi und den Sith zu tun haben. Mehr will ich gar nicht verraten. Das macht es irgendwie zusätzlich noch runder. Und wenn ich das noch ergänzen darf, weil ich habe das ja als Hörbuch konsumiert. Und da finde ich, ragen beide Bücher, Alphabet Squadron und Shadowfall, raus, verglichen mit den Hörbüchern, die ich bisher so gelesen bzw. gehört habe im Star Wars Universum. Die werden gelesen, Alphabet Squadron wird gelesen von Saskia Malevelt. Und Shadowfall wird gelesen von Carol Monda, beides US-amerikanische charakteristische Sprecherinnen, sehr gut. Und ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, hier liest Malevelt ein Gespräch zwischen Erica Quell und ihrem Therapiedroiden. Das ist ja dieser umprogrammierte Folterdroide.
When the droid answered, its tone had changed. altering from bass and hollow to something gentler.
I'm not your friend, but I am concerned for your well-being, and I have committed to helping, if at all possible.
It paused, then finished.
I understand what it means to change.
She peered into the red light of its photoreceptor. For a moment, she almost believed the machine. She almost believed an Imperial torture droid. What happens if I walk out? She asked.
Cairn Aiden will promptly demand that you attend regular therapy sessions or be removed from the working group.
She sat back down. We'll talk about anything you like then.
Das war also diese kleine Szene mit Erica und ITO. Und was ich noch super finde an Alphabet Squadron, warum dieses Hörbuch so besonders ist, verglichen mit anderen Star Wars Hörbüchern. Es hat ein eigenes Sounddesign. Ihr wisst das, auch ihr beide habt das schon bemängelt. Die Star Wars Hörbücher spielen, sag ich mal, mit der Musik fragwürdig. Beispiel, du hast eine Szene, Count Dooku spricht mit Asajj Ventress und das ist irgendwas Emotionales. Und dann spielen sie Across the Stars ein, das Thema von Anakin und Padme. Und da habe ich mir mal gefragt, was soll das? Ja, warum machen die das? Und damit ist jetzt Schluss. Nicht ganz Schluss. Also die Hörbuchvarianten von Alphabet Squadron und Shadowfall machen das ab und zu auch noch. Aber sie haben einen neuen Soundtrack. Sie haben eigene Lieder. Das ist so toll, ja. Ich habe hier eine Szene rausgesucht in Alphabet Squadron, wo stimmungsvolle Musik eingebaut wird, die neu ist. Hier ist Will Lark mit seinem A-Wing unterwegs und dann setzt eine Musik ein, die jetzt erstmal so von Streichern dominiert ist.
Will Lark twisted above the Y-Wing, clinging to it like a jealous lover as he warded off TIE flights and laser volleys. He felt every burst of particle bolts against his shields, saw the warnings glare at him from his console. But he didn't slow. His purpose, his only purpose on this mission, was to protect Nath Tenzant. He intended to do so.
Hier habe ich eine Szene, da setzen die Produzenten nicht nur Musik ein, sondern charakteristischen Sound dazu auch noch. Hier, das ist eine Szene aus Shadowfall, da ist Erica Quell auf einem Frachter und wird von TIE Fightern angegriffen.
Quell had no chance to compensate before the freighter screamed, particle bolts ripping apart its surviving wing and one of its maneuvering thrusters. Sirens went off as metal cracked open and exposed the interior to the vacuum of space.
Und noch eine Szene, weil es so toll ist. Hier eskortiert Alphabet Squadron einen Konvoi, als dann ein TIE Fighter auftaucht.
Its scream echoed through the caverns, magnified and distorted. And Will found himself transfixed for precious seconds before he opened his throttle and gave chase.
One TIE, he called. Probably a scout. Attempting to pursue? Do not fire in the vicinity of the caravan. Last thing we need is a cave-in.
Last thing we need is 30 more of those guys,
Nat corrected.
Und zusätzlich finde ich toll, dass der Autor Alexander Freed quasi so im Vorbeifliegen es noch schafft, so spannende Orte zu beschreiben wie diesen Planeten Troif. Hier auch nochmal ein Beispiel aus Shadowfall.
I'm making my attack run in about 10 seconds. You want high or low?
High,
Will replied, and swung his fighter down an avenue perpendicular to the main boulevard. His eyes sorted through structures filling the horizon. Domed opera houses and shopping spirals, stacked spheres of cracked crystal that had once hosted sporting events, and focused on the titanic metal fiend striding toward him on four spindly legs.
Also unterm Strich, diese Hörbuchedition hat mich positiv überrascht, nachdem ich gewohnt war, dass die Musik immer so ein bisschen fragwürdig eingesetzt wurde. Das ist hier viel besser und allein dafür, finde ich, lohnt sich diese Hörbuchedition. Ja, Alphabet Squadron und Shadowfall. Jetzt, Daniel, du kanntest die nicht. Aber jetzt kommst
Aber
du zum Zug.
Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt noch mehr Lust als zuvor. Joshua hat mir ja schon davor vorgeschwärmt, eben in Bezug auf Squadrons, was wir alle vorhaben zu spielen. Und ja, ich glaube, wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind, werde ich erstmal bei Audible nachschauen, was denn da das Hörbuch aktuell so kostet oder wie ich es am besten bekomme.
Wir nehmen das hier auf Mitte September 2020. Dass ihr nur mal zeitlich orientiert seid, wann wir das ja aufgenommen haben. Daniel, The Rise of Kylo Ren hast du uns angekündigt. Jetzt bin ich mal gespannt.
The Rise of Kylo Ren, die erste Ausgabe kam am 18. Dezember 2019 auf den Markt, ist eine fortlaufende Reihe, die am 11. März 2020 beendet wurde und mittlerweile auch als Sammelband erhältlich ist. Der Autor ist, mittlerweile kann man ihn schon als Star Wars Veteran fast bezeichnen, Charles Soule, und der Zeichner Will Sliney. Das Comicbuch allgemein beschreibt den Weg von Ben Solo, bevor wir ihn zum ersten Mal sehen in Episode 7, und fängt zeitlich einige Jahre vor den Ereignissen von Episode 7 an, als Ben Solo noch ein Padawan in Lukes neuem Jedi-Orden ist. Und von dem Startpunkt aus handelt dann die Story von dem ersten Zusammentreffen mit den Knights of Ren bis hin zur verhängnisvollen Nacht im Tempel, als Ben den Tempel zerstört, was man schon im Flashback in Episode 8 sehen kann. Und man sieht ein Treffen mit Snoke unter anderem. Ich will da gar nicht zu sehr auf die Details eingehen. Aber ja, mir hat es wirklich von Anfang an richtig, richtig gut gefallen. Bei mir war eigentlich klar, als es angekündigt wurde, ich habe mir da sofort dann den Sammelband bestellt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ah, das dauert ja noch recht lange, bis der Sammelband auf dem Markt ist. Und ich gucke mir mal zumindest die erste Ausgabe digital an. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich wirklich jedes Mal direkt am Release-Tag, morgens teilweise, bevor ich zur Arbeit bin, habe ich mir noch kurz die Digitalversion gekauft und die aktuelle Ausgabe gelesen. Also toller Comic, der mir wirklich sehr viel Fragen, die ich noch in Bezug gerade so im Vorfeld zu Episode 9 dann noch hatte, wo ich ja gedacht habe, was können die da alles noch in einem Film auflösen, wo dann auch gar nicht mehr so viel aufgelöst wurde. Da hat mir das Comic-Heft schon sehr viel gegeben, was ich an Fragen hatte, was die Sequels allgemein betrifft.
Mir ging das auch so. Ich habe mittendrin einmal ausgerufen laut, das hätte ich gern als Film gehabt. Und als ich zugeklappt habe nach der letzten Seite.
Darf ich raten, welche Stelle das ist? War es die Stelle mit Luke Skywalker?
Ja.
ging mir ganz genauso, habe ich mir als fetten Punkt hier markiert.
Luke Skywalker, quasi auf dem Höhepunkt als Jedi-Meister, kurz vor seinem Absturz. Wahnsinn.
Einfach genial.
Als ich das Ding zugeklappt habe, dann auch nochmal, Mensch, das hätte ich echt gern als Film gehabt. Wie wird Ben Solo zu Kylo Ren? Was hat es mit diesem Knights of Ren auf sich? Warum ist er der Anführer? Und dann dieses Snoke, wir erzählen das nicht genauer, wie man Snoke sieht, aber das ist ein Augenöffner. Wie der aussieht, wo der ist.
Genau.
Mein Gott.
Also, man kann es einfach so sagen, man lernt eine ganz neue Seite von Snoke kennen. Vor allem in Bezug auf Teil 8, wo er ja schon wirklich mit Kylo umgeht, als wäre Kylo das niederste Wesen und ihn zurechtweist. Und man kann, glaube ich, so viel sagen, ihre Beziehung war nicht immer so, wie man sie während den Sequels erlebt hat.
Ja, genau. Und gezeichnet ist das auch klasse. Ich meine, das ist man inzwischen gewohnt von diesen Marvel-Comics, aber wie der Ben Solo bzw. der Kylo Ren aussieht, man sieht den, der in den Filmen von Adam Driver verkörpert wird, dann auch so, dann oft mit freiem Oberkörper und mit dieser relativ großen Nase, als erwachsener Mann, als kleiner Junge. Und ich finde das immer so getroffen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ach, das sieht jetzt aber blöd aus. So im Gegenteil, ich konnte mich da voll reinwerfen in diese Geschichte. Ging mir das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand die Zeichnungen auch richtig gut und vor allem Ben Solo, wie er dargestellt wurde. Ich habe dazu auch ein richtig gutes Interview gelesen mit Charles Soule, wo er es drüber hatte, die Vorbereitungen für den Comic. Hat er gemeint, dass er sich auch andere Filme von Adam Driver, der den Kylo Ren bzw. Ben Solo spielt, angesehen hat, damit sie ihn echt so realitätsgetreu wie möglich darstellen können. Und ich finde, das ist ihnen wirklich, wirklich sehr gelungen. Also man hat einfach das Gefühl, es könnte genauso die Story verfilmt werden und das wäre wirklich top.
Verraten wir zu viel, wenn wir sagen, es gibt auch eine Verbindung zu Episode 9 und der Rückkehr eines bestimmten Charakters in Episode 9?
Ja, ich will mal gar nicht so weit sagen, bevor ich da zu viel verrate. Ich kann jedem nur empfehlen, wer Interesse an Ben Solo, an Kylo Ren hat, an Snoke,
an kauft Luke's euch Jedi-Tempel.
Genau, kauft euch den Comic. Ist auch, selbst für Leute, die vielleicht nicht so Comic interessiert sind, einer meiner Kritikpunkte. Es ist leider etwas kurz. Für Leute, die vielleicht sagen, ansonsten lese ich nicht so Comics, ist es vielleicht sogar gut. Es hat 112 Seiten. Hätten gerne, keine Ahnung, 500 Seiten, hätte ich mich auch drüber gefreut. Es ist eigentlich auch so mein einziger Kritikpunkt, dass ich gerne noch mehr von dieser Epoche und der ganzen Story gesehen hätte. Mhm. Aber ansonsten von mir klare Empfehlung.
Du hast ihn auf Englisch gelesen, weil du hast ihn ja immer gleich am Erscheinungstag gelesen. Gibt es aber inzwischen auch auf Deutsch.
Gibt es auch auf Deutsch unter dem Titel Der Aufstieg des Kylo Ren. Ich weiß nicht, ob es den Sammelband auch schon gibt, weil ich habe den Sammelband ja schon letztes Jahr vorbestellt und der war erst vor 2-3 Wochen oder so in der Post. Also könnte ich mir vorstellen, die deutsche Ausgabe wird noch etwas auf sich warten lassen.
Ja, ging mir auch so. Ich habe den Sammelband auch erst, ich glaube im August 2020 habe ich den zugeschickt bekommen. Ich habe auf den gewartet. Anders als du habe ich nicht das episodenweise immer durchgelesen. Ich habe auf den Sammelband gewartet. Es hat auch Spaß gemacht, das zu lesen.
Kann ich mir auch nicht dauerhaft leisten, weil ich finde die Ausgaben, wenn man sie einzeln liest, das waren dann schon immer so 4-5 Euro pro Ausgabe und in Zukunft werde ich da auch geduldiger sein müssen, sonst leidet mein Geldbeutel.
Und der Sammelband 16 US-Dollar steht hier hinten drauf. Ungefähr 20 Euro oder so.
Ja, ich glaube sogar weniger. 16, 17 Euro dürften es gewesen sein, wo ich ihn gekauft habe.
Rise of Kylo Ren, warme Empfehlung. Joshua, du hattest den noch nicht in der Hand, oder?
Nee, ich bin ja mit Comics, habe ich ja gerade erst angefangen. Aber er steht ganz oben auf der Comicliste.
Jetzt weißt du zu Recht. Möchtest du weitermachen mit Thrawn oder mit Phasma?
Dann würde ich erstmal mit Phasma weitermachen.
Oh, den habe ich nicht gelesen. Ich habe nur Schlechtes gehört. Bin ich mal gespannt, was du sagst.
Da gehe ich jetzt aber wieder. Habe ich keine Lust mehr auf dich. Also,
ich sage, ich habe nur Schlechtes gehört. Ich bin offen, was du sagst.
Phasma kam am 1. September 2018 raus. War Teil der Journey to the Last Jedi. Jetzt entfällt es mir hier schon, Serie. Gibt es aber mittlerweile natürlich schon auch schon auf Deutsch. Und ist von der Autorin Delia S. Dawson. Die hat mittlerweile, glaube ich, auch noch ein anderes Star Wars Buch geschrieben, aber das müsste ihr erstes gewesen sein. Und meine Motivation zu Phasma, ich weiß noch, das war damals eigentlich so relativ spontan. Da bin ich in die Buchhandlung gekommen, wollte mir ein Star Wars Buch kaufen, gab es nur Phasma, habe ich es mir halt gekauft. Aber so im Nachhinein denke ich mir schon, eigentlich hat es mich auch schon wirklich immer interessiert, wer ist diese Phasma eigentlich? Weil ich meine, die ist schon echt cool im Film, aber so einen Charakter hat die ja jetzt nicht wirklich. Da gibt es diese eine Szene in der Starkiller Base mit den Shutdown Starkiller Base Shields, aber sonst gibt es ja nicht wirklich viele Charaktermomente. Und vor allem, ich meine, ich als Sequel-Fan muss natürlich alle Bücher lesen, in denen die Sequels irgendwie erwähnt werden. Und die First Order, deswegen musste das natürlich sein. Aber erstmal kurz zu der Story. Es beginnt mit einer Spionin des Widerstands, Vi Moradi, die tatsächlich im neuen Kanon auch gar nicht eine so unwichtige Rolle spielt. Die kommt auch in anderen Werken schon vor.
Das ist die, die in Galaxy's Edge so platziert ist, so prominent, ne?
Genau.
Die, wenn man jetzt in die USA fliegen würde, in diesen Themenpark und da Galaxy's Edge besuchen würde, dann würde man die da auch treffen. Die würde da von einer Schauspielerin verkörpert.
Genau, und es gibt auch das Buch Galaxy's Edge, Black Spire, und da ist sie auch die Hauptcharakterin, auch von der gleichen Autorin. Und sie wird vom Sturmtruppler Captain Cardinal gefangen genommen. Und allein der, den fand ich schon fantastisch. Das muss man sich vorstellen. Das ist ein Captain, wie Phasma. Aber er hat eine komplett rote Rüstung. Nicht wie Phasma aus Chrom, sondern komplett in Rot. Und man erfährt dann später auch einiges. Zum Beispiel, dass alle Captains ihre Rüstungen individualisieren dürfen. Fand ich sehr interessant. Aber erstmal weiter. Cardinals Aufgabe in der First Order ist eben, die neuen Sturmtruppen auszubilden. Vor allem mit Kindern kommt er sehr gut klar. Und er wird aber von Phasma immer weiter so verdrängt, weil Phasma drängt sich eben auch in diese Ausbildung ein. Man sieht ja in Episode 7, dass sie dafür auch mit verantwortlich ist. Und das findet Cardinal jetzt nicht so knorke. Und deswegen sucht er irgendwie eine Möglichkeit, in ihrer Position zu schwächen. Und Vi Moradi war auf Befehl von Leia auf Parnassos, das ist Phasmas Heimat. Das wird immer mit Mad Max Fury Road verglichen. Das ist so wie so eine postapokalyptische Wüste, in der jeder überleben muss. Und dort ist sie eben aufgewachsen. Und dort war Vi Moradi und hat so ein bisschen was über die herausgefunden. Und das erzählt sie jetzt Cardinal. Aber sie erzählt es ihm nur aus zweiter Hand. Und sie manipuliert ihn damit so sehr subtil. Und sowas darüber zu erzählen, ist, finde ich, fast alles ein Spoiler. Deswegen lasse ich das komplett. Aber, obwohl du ja sagst, nur Schlechtes gehört, ich fand das Buch großartig. Vor allem diese zwei Zeitebenen, die ja in Star Wars Büchern manchmal, finde ich, ein bisschen schwierig sind. Ich sage nur Sean Alliances, fand ich das eher ungünstig gewählt. Hier war das ganz großartig gemacht, weil Vi erzählt ja nur. Und dann hört sie zum Beispiel an einer spannenden Stelle mal auf und bittet Cardinal um was zu trinken. Und dann denkt man nur, jetzt gibt er endlich was zu trinken. Ich will doch hören, wie es weitergeht. Und man merkt auch, dass sie das nur erzählt. Das ist manchmal so ein bisschen, manchmal denkt man sich, naja, ob das so passiert ist, ist eher fragwürdig. Aber sie hat das eben auch nur aus zweiter Hand gehört und deswegen ist das alles so ein bisschen verzerrt. Man lernt wirklich, wirklich viel über Phasma, auch wenn es alles außerhalb von Phasma ist, was mir aber auch gut gefallen hat. Also man sieht jetzt keinen inneren Dialog von Phasma. Das hätte ich persönlich befremdlich gefunden. Aber ich finde vor allem, dass Phasmas Handeln in den Filmen, ich sage nur Deleted Scene in Episode 8, wo sie ihre Sturmtruppen da erschießt. Also ich bedauere es ja nach dem Buch so sehr, dass diese Szene rausgestrichen wird. Also ich würde die so gern sehen im Film, weil zusammen mit diesem Buch und wie ich gehört habe, auch mit dem Comic, habe ich aber nicht gelesen, muss das unglaublich gut passen. Außerdem gibt es auch noch ein paar andere sehr tolle Charaktere, vor allem Brandel Hux kommt auch sehr prominent vor. Und die Erste Ordnung kommt sehr prominent vor. In diesen Teilen, die auf dem Star Destroyer spielen, auf dem sie gefangen ist, lernt man einiges über Strukturen, Befehlsketten und Cardinal zum Beispiel geht dann mal an die Bar und man lernt, dass ein Captain auch Alkohol bekommen darf in der Ersten Ordnung, aber die kennen das natürlich nicht. Und dann besäuft er sich da voll und wundert sich dann, was hier jetzt mit ihm los ist und so. Und das ist einfach großartig gemacht, diese ganzen Intrigen innerhalb der Ersten Ordnung. Also ich will da gar nicht mehr sagen, sollte man einfach selber lesen, dann macht das ganz, ganz viel Spaß, finde ich. Aber ich kann das vor allem Leuten, die so Charakterbücher mögen, vor allem dachte ich, dass du als jemand, der Plagueis mag, das gelesen hat. Also das finde ich sogar, kann man ganz gut vergleichen. Ein sehr großer Fokus auf den Charakter. Hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen.
Schön. Ein Kritikpunkt war dieser Captain Cardinal, dass der als Antagonist, kann man den Antagonisten nennen im Rahmen dieser Geschichte, so als Gegenspieler von Phasma, dass der nicht greifbar ist und nicht glaubwürdig. Stimmt das?
Ja, also ich verstehe den Kritikpunkt, aber um es mit deinen Worten zu sagen, ich missbillige ihn. Ne? ich weiß nicht, also ich fand das jetzt nicht unbedingt so klar. Also er lässt sich ja auf diesen Deal ein mit Vi, dass er sie eben, er foltert sie ja anfangs, dass er sich von ihr die Geschichte erzählen lässt. Und sie dann dafür freilassen will. Aber ich fand das schon greifbar, weil er eben seine Machtposition sichern will. Und vor allem, weil er rausfinden will, warum Brandel Hux ist ja bekanntlicherweise schon tot in Episode 7. Und er stand Brandel sehr nah und er will rausfinden, warum, was mit dem passiert ist. Und das ist auch so eine wichtige Motivation für ihn. Und Armitage mag halt eher Phasma. Das ist eher so sein Lieblingscaptain. Und deswegen wird er eben so verdrängt.
Wenn ich wissen will, wie die Erste Ordnung funktioniert, als es sie schon gibt, ist das unter anderem ein Argument für das Buch. Lerne ich auch ein bisschen mehr über die Entstehung der Ersten Ordnung, wie die überhaupt so groß werden konnte?
Nee, über die Entstehung gar nicht. Man muss auch bedenken, es spielen nur etwa 30, vielleicht 20% auf dem Sternzerstörer, der Rest eben auf Parnassus. Aber ich finde den Teil, was man über die Erste Ordnung erfährt, sind halt alles recht relevante Informationen. Also das ist jetzt nicht so was total Sinnloses. Wie eben zum Beispiel das mit den Captains fand ich sehr interessant, dass die ihre Rüstung individualisieren dürfen. Wie die Ausbildung aufgebaut ist, lernt man so ein bisschen. Zum Beispiel Cardinal hat dann eben die Kinder quasi und die Älteren werden dann bei Phasma ausgebildet. Aber über die Entstehung der Ersten Ordnung lernt man überhaupt nichts.
Okay, du sprichst eine warme Empfehlung aus. Gutes Charakterbuch und man lernt
auf
was
jeden Fall, ja.
Über die Erste Ordnung.
Auf jeden Fall.
Ja, schön, danke dafür. Daniel, wir können in der Epoche bleiben. Fass mal zu Poe Dameron.
Ja, Star Wars Poe Dameron ist schon ein paar Jahre alt mittlerweile. Kam am 6. April 2016, kam die erste Ausgabe raus und lief in 5 Ausgaben bis zum 26. September 2018. Der Autor ist auch mal wieder Charles Soule und die Zeichner sind Phil Noto und Angel Unuzueta.
Wahrscheinlich Angel oder so.
Angel, okay.
Wir müssten uns mal dringend
mein Spanisch ist leider nicht so.
Was weiß ich. Aber mir fällt auf, wir müssen dringend mal Charles Soule anschreiben. Dass wir haben den schon so oft erwähnt, diesen Podcast. Ja. Das ist der neue Charles Soule Podcast jetzt hier irgendwie. Ja gut, okay, weiter so.
Auf jeden Fall guter Mann. Also ja. Wenn er weiterhin so Stories schreibt, gerne. Ja. Kannst ihn ja mal einladen als Special Guest.
Der hat bestimmt Zeit.
Ja. Für uns immer.
Genau. Und ganz grundsätzlich, es geht quasi um Poe Dameron, wie er oft genannt wird, der beste Pilot der Resistance. Der erledigt im Auftrag von General Organa, Leia Organa, erledigt er Aufträge wie Beschaffung von Informationen, Beschaffung von Ressourcen wie Treibstoff und so weiter. Er kämpft gegen die First Order und andere finstere Gestalten. Und das alles mündet dann quasi irgendwann im Auftakt von Episode 7, als er bei Lorsan Tekka ist und die Informationen von ihm haben will, wo sich denn der vermisste Luke Skywalker befindet. Darüber hinaus wird die Story sogar nach Episode 8 noch fortgesetzt, als quasi kleiner Epilog. Das Comic-Heft setzt da genau an der Stelle an, als quasi Teil 8 endet im Millennium Falcon mit der dezimierten Resistance-Truppe. Und ich finde als Zusatzweg, wenn man die Sequels mag, definitiv ein Comic, den ich weiterempfehlen kann. Da wird so viel Background noch erzählt zur First Order, zu dem Konflikt im Allgemeinen. Einfach auch, dass da quasi wie so eine Art Waffenruhe, kann man es so nennen, zwischen der Resistance und der First Order herrscht, weil die First Order noch nicht stark genug ist und sich noch quasi nicht traut, in einen offenen Krieg zu ziehen. Und es wird hier und da erwähnt, dass sie in der neuen Republik Unterstützer hat. Und die ganze Story füllt einfach die Sequel-Trilogie noch etwas mehr aus. Und ich glaube, viele Fragen von einigen Leuten, gerade bezüglich, wieso der Stand der Galaxis ist zu der Zeit, werden da sehr gut aufgeklärt.
Hattest du, was den Charakter Poe Dameron angeht, da einen Aha-Moment?
Also ich habe angefangen, den ersten Band zu lesen und war am Anfang auch gar nicht so begeistert. Also ich fand den ersten Band, finde ich auch irgendwie, ist der schwächste. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich da so reingekommen bin. Aber irgendwann, als ich dann so drin war, fand ich, dass es auch total gut geschrieben war. Ich habe immer, meine innere Stimme hat mir die ganze Zeit die Originalstimme von Poe Dameron vorgesagt und es fühlte sich einfach richtig nach Poe Dameron an und ich fand, man hat viel mehr über ihn kennengelernt, wie er sich verhält, gerade so in Bezug auf Episode 8, dass er so ein Hitzkopf ist und auch seine Beziehungen zu den anderen Mitgliedern vom Black Squadron, zum Beispiel Snap Wexley, der einer der prominentesten Mitglieder des Black Squadrons ist, den man auch in Episode 9 sieht und 7. Ich fand einfach, dass Poe als Charakter einfach einen persönlicheren Bezug durch die Story bekommen hat. Man wusste, wer sind seine Freunde, so was ist seine Motivation. Also insgesamt fand ich schon, dass Poe da wirklich sehr gut getroffen wurde, weil gerade in zum Beispiel Teil 7, er ist zwar da, aber mehr, dass er ein guter Pilot ist, erfährt man eigentlich auch nicht. Der Charakter hat einfach keine richtige Tiefe bekommen und da hat der Comic schon einen guten Teil dazu beigetragen, dass ich Poe Dameron definitiv als Charakter mehr wertschätze, wie es vor dem Lesen war.
Das könnte mir auch helfen.
Allgemein zur Story will ich eigentlich gar nicht zu viel erzählen. Das sollte, glaube ich, jeder auch einfach selber lesen. Aber es ist einfach so, ein bisschen auch so kam es mir vor, wie so diese klassischen TV-Serien von früher oder wie auch als Vergleich mit Mandalorian. So jeder Band war so eine neue Art von Aufgabe. Es gab so eine im Hintergrund fortlaufende Handlung, die dann immer etwas weitergeführt wird. Die First Order bekommt einen neuen Captain Terex oder T-Rex. Das wird so quasi der Antagonist von Poe, mit dem er sich immer wieder trifft und immer wieder im Gefecht ist über die Bände hinweg. Und ich finde, gerade gegen Ende ist es dann auch sehr spannend, wenn dann Lorsan Tekka vorkommt, den sie da in einer Rettungsmission vor der First Order retten müssen und wie dann alles schön in Teil 7 mündet. Und ich finde, gerade wenn man dann danach Teil 7 sich nochmal anschaut, hat man einfach echt das Gefühl, wenn man davor den Comic gelesen hat, es läuft einfach so nahtlos in die Episode weiter, wie dann Poe am Anfang mit BB-8 auf Jakku sich mit ihm trifft. Und vor allem viele Nebencharaktere werden wirklich gut ausgeführt. Auch BB-8 hat ein paar richtig tolle Szenen. C-3PO,
wollte ich gerade sagen.
Gefällt mir richtig gut. Momente. Da wird quasi so etabliert, dass C-3PO insgeheim der Spymaster der Resistance ist, so ein bisschen wie wer Game of Thrones gelesen oder gesehen hat, der Varys. Er hat quasi ein Netzwerk an anderen Druiden, die für ihn unauffällig das Geschehen in der Galaxis überwachen und ihm dann verschlüsselte Botschaften zukommen lassen, die er dann Leia weitergibt, was wirklich sehr amüsant ist.
C-3PO's Little Birds.
So kann man es nennen.
Ja. So, du hast den auch gelesen?
Ja, ich habe den auch gelesen, tatsächlich. Einer meiner ersten Comics habe ich gelesen, weil Daniel mir den empfohlen hat. Und mich hat vor allem gefreut, dass Snap Wexley so eine prominente Rolle gespielt hat, weil ich liebe ja die Aftermath-Trilogie. Und er ist ja der Hauptcharakter und es gab einige ganz tolle Snap Wexley und Mr. Bones-Momente. Das fand ich, hab ich super gefreut.
Darf ich das nochmal kurz einordnen? Also nochmal zum Klarziehen. Snap Wexley ist der bärtige Pilot, X-Wing-Pilot, der dann in Episode 9 auch abgeschossen wird. Und der ist in Aftermath noch ein junger Mann, ne? Fast ein Junge, ne? Ein junger Mann eigentlich.
Ja, ein junger schon.
Und der hat.
Der heißt noch Temmen.
Ja, genau. Und der hat einen Droiden. Das ist ein umgebauter B1 Battle Droid aus den Klonkriegen. Ja, genau. Wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Und den magst du so und deswegen bist du dankbar, dass es Poe Dameron den Comic gibt, weil der da auch charakterisiert wird.
Ja, das war für mich so einer meiner Top-Momente in dem Comic.
Snap Wexley fand ich auch wirklich cool. Den fand ich auch in den Filmen schon immer cool und der kommt auch in dem Comic wirklich cool rüber. Als Freund von Poe gibt auch dann Episode 9 sein tragischer Tod, der ja irgendwie doch so etwas am Vorbeigehen abgehandelt wird durch die Comics doch noch oder die Bücher, gibt es dem doch nochmal etwas an Tiefe. Mhm. Also von mir auch wieder, wer die Sequels mag, wird, glaube ich, Poe Dameron die Comics auch mögen. Wer allgemein den Sequels gegenüber vielleicht nicht so aufgeschlossen ist, glaube ich jetzt nicht, dass Poe Dameron der Comic ist, der dann sagt, ah, das hat mir jetzt die Sequels schmackhaft gemacht, gerettet, was auch immer. Ich glaube, derjenige wird mit den Comics auch nicht so viel anfangen können.
Das gilt, glaube ich, auch für Rise of Kylo Ren, weil ich glaube, wenn man Rise of Kylo Ren gelesen hat, denkt man, oh, so hätte Episode 7 sein müssen. So. Mhm. Ihr habt jetzt jeweils zwei Werke vorgestellt, Bücher und Comics. Jetzt bin ich wieder dran mit Hörbüchern, beziehungsweise ich würde gerne das Hörspiel Dr. Afra euch erzählen oder Afra. Dr. Afra ist ja ein reiner Comic-Charakter aus dem neuen Kanon. Dieses Hörspiel Dr. Afra wurde veröffentlicht im Juli 2020. Die Autorin heißt Sarah Kuhn. Und was ist das genau? Das ist das zweite offizielle vollwertige Hörspiel im neuen Star Wars Kanon. Das erste und bisher einzige vollwertige Hörspiel, Vollhörspiel im Kanon war Dooku Jedi Lost. Habe ich hier im Podcast auch ausführlich behandelt. Und dieses Dr. Afra Hörspiel ist eine Umsetzung der Comicserie Dr. Afra von Marvel. Und wer die Reihe kennt, der wird von der Geschichte in diesem Hörspiel nicht überrascht, denn diese Geschichte in diesem Hörspiel entspricht weitgehend der Geschichte der ersten Afra Comics. Und die Frage ist, höre ich jetzt dieses Hörspiel oder lese ich die Comics, wenn ich Afra noch gar nicht kenne? Das ist eine reine Geschmacksfrage. Wenn mich der Charakter interessiert und die Geschichte drumherum, dann ist es eigentlich fast egal, lieber Comics oder Hörspiel von mir aus. Dieses Hörspiel dauert rund 6 Stunden und wird von einer Truppe von 9 Sprecherinnen und Sprechern dargestellt. Da ist also ordentlich Produktionsaufwand dahinter. Und wer so eine Affinität zum Hören hat, so wie ich, und wahrscheinlich trifft das auf ein paar Podcast-Hörer zu, der kann dem durchaus mal eine Chance geben, wenn er Dr. Afra noch gar nicht kennt. Also, worum geht's da? Die Geschichte spielt kurz nach der Schlacht von Yavin, also nach dem Ende von Episode 4. Die Rebellenallianz hat gerade den ersten Todesstern zerstört. Und Darth Vader ist auf der Suche nach diesem Jungen, ja, diesem Jungen, der im Graben den entscheidenden Schuss abgegeben hat, wo Darth Vader gespürt hat, die Macht ist wirksam in diesem da. Und dazu hat Vader diverse Kopfgeldjäger angeheuert und eben jetzt auch diese Dr. Afra. Das ist eine kriminelle Archäologin, würde ich mal sagen. Dr. Afra heißt mit vollem Namen Chelly Lona Afra, eine junge Frau, die eigentlich immer an Alien-Artefakte rankommen will. Und das macht sie meist auf irgendwelchen illegalen Wegen und hat auch sehr schräge Verbündete dabei. Zum Beispiel ein Wookiee-Kopfgeldjäger, Black Cassentian heißt der, so ein böser Chewbacca sozusagen. Oder das sehr schräge Droiden-Duo 000 und BT-1. Die sind besonders, weil 000 sieht aus wie C-3PO, nur ein bisschen düsterer und mit roten Augen. Und BT-1 ist so ein bisschen so ein Astromech-Droide wie ein R2-D2, nicht ganz so, ein bisschen klobiger. Und dieser 000 ist kein freundlicher Protokolldruide, so wie C3PO, sondern ein sadistischer Folterdruide. Und BT-1 ist kein freundlicher Mechaniker Astromech, sondern eine Kampfmaschine mit Raketen und Flammenwerfern. Ich habe mal eine kleine Szene mit den beiden.
They had massive metal wings unfurling from their backs, the clinks and clanks echoing through the dark. It made them look like monsters from the stories my mother had told me when I was young. Soul-stealing goblins who like to eat cute little kids for breakfast. Triple Zero greeted them in his usual friendly manner.
Hello, sirs. I presume you speak Geonosian Hivemind, a language I am more than fluent in. Alas, I have nothing to say. BT, if you will.
And BT also greeted them in his usual friendly manner. By the end of his little hello, the winged battle droids were lying everywhere in pieces. And most of those pieces were on fire.
Thank you, BT.
Diese Dr. Aphra hilft dann Vader bei der Suche nach Luke Skywalker. Und da entspinnt sich eine ganz wilde Geschichte. Es geht nach Naboo zum Beispiel. Es geht zu einem alten Jedi-Tempel auf Rogas Vaas. Es gibt Momente mit Han Solo, mit Luke Skywalker, mit Leia, mit Chewbacca. Und dann noch so eine kleine Liebesgeschichte zwischen Aphra und Sana Staros. Das ist eine Schurkin, die eingeführt wurde in der Vergangenheit und irgendwie so ursprünglich gehandelt wurde als eine Ex-Frau von Han Solo. Das ist inzwischen ein bisschen relativiert. Und wir ringen immer wieder mit Aphra und Vader. Wir sehen immer mal wieder, wie die beiden miteinander ringen. Und hier ist eine Szene, wo genau das passiert. Aphra ist frech und Vader zeigt ihr die Grenzen auf.
You have proved yourself resourceful. You are safe for as long as I have use of you. If you try to blackmail me, you will find your plans confounded and your life at an end.
You know, you can trust me, but you shouldn't. I am a walking, talking, stupid risk. You need to win, Lord Vader. This is for a higher cause. When you need to do it, do it. And lightsaber, please.
I'm sorry to interrupt, Masters. I have a signal from a bounty hunter.
Und dieser Vader, den wir erleben in Dr. Aphra in dieser Zeit, der ringt auch immer um seine Machtstellung im Imperium. Das ist ein interessanter Vader, der was zu verlieren hat. Das ist so grob der Inhalt, ohne dass ich jetzt die Geschichte selbst, den Plot ausführlich erzählt hätte. Was mir gut gefällt, ich finde, dieser Charakter Aphra ist relativ komplex. Also das ist eine Archäologin im Star Wars-Universum. Das ist einigermaßen innovativ zu der Zeit von Darth Vader. Das ist ja meine Lieblingsepoche, von daher bin ich da voll dabei. Und wir sehen immer wieder, wie die mit ihren persönlichen und abgedrehten Zielen kämpft. Immer irgendein crazy Zeug will die finden, stolpert über irgendeine unangenehme Situation und dann sind das immer wieder schwierige Charaktere oder auch komplizierte Orte, an denen sie irgendwie vorbei muss. Und hier in dieser konkreten Geschichte arbeitet sie ausgerechnet für Darth Vader. Ja, das ist ja schon mal einer der schwierigsten Charaktere überhaupt. Und da droht Aphra dann zwischendurch auch mal richtig emotional zusammenzubrechen. Das finde ich richtig cool. Hier ist eine Szene, wo das passiert.
And he would have tossed me away. If I hadn't withheld a bit of information he desperately wanted. I suppose I was foolish to even entertain the idea that I could matter to someone like that. And I don't know why the realization that I didn't bothered me so much. I mean, I guess the easiest answer was because gaining his trust and impressing him so much, as I thought I'd been doing, made him easier to manipulate. And who's impressed by an inconsequential bug? Who even thinks about that bug? Who... I needed to strategize about some aspects of my relationship with the Dark Lord. It was like Sana said all those years ago. I had to make myself safe. And I was the only person I could count on for that.
Und zusätzlich steckt diese Dr. Aphra immer mal wieder im Konflikt mit ihrem eigenen Love Interests. Das ist am Anfang diese Sana Staros. Später wird das eine imperiale Offizierin. Das passiert im späteren Verlauf der Comics. Aber hier seht ihr schon, da ist richtig was los mit diesem Charakter. Und ich erlebe auch immer wieder, wie die mit ihrem mentalen Gepäck kämpft. Also ihre Kindheit war schwer, die war unerfüllt. Und deswegen unter anderem kriegt sie auch immer wieder ihre emotionalen Zusammenbrüche. Und auf der anderen Seite zieht sie aber auch immer wieder so geniale Aktionen durch, so erfolgreiche Aktionen. Und dadurch habe ich einen Charakter, der in seiner Mischung schon ziemlich einzigartig ist. Und allein deswegen würde ich Aphran eine Chance geben. Zumal, wie gesagt, für mich die beste Epoche überhaupt, ja, Ära des Imperiums, Darth Vader, coole Momente mit Vader, Han, Luke, Chewbacca, Boba Fett und anderen. Und diese Geschichte, Vader sucht Luke, die wird ja nicht nur in Dr. Aphra erzählt, die wird hier aber schön ausgebaut. Und was mir zusätzlich an diesem Hörspiel gefällt, weswegen ich sage, hört euch dieses Hörspiel ruhig an und gebt dem durchaus den Vorzug gegenüber den Comics, die Sprecher bringen ihre Rollen ziemlich gut rüber, finde ich. Dr. Aphra wird gesprochen von Emily Wu Zeller. Die kannte ich persönlich nicht, aber ich finde, die bringt genau den richtigen Ton, so wie ich mir die Aphra vorgestellt habe. So jung, frech, ein bisschen überheblich und dann immer wieder diese emotionalen Zusammenbrüche. Und auch sonst, der Cast ist total edel. Catherine Tabor, wer The Clone Wars in Englisch geguckt hat, das ist die Stimme von Padme. Catherine Tabor spricht in diesem Hörspiel kurz Padme und dann vor allen Dingen aber Padmes Tochter Leia Organa. Also sehr gut ausgewählt. Und dann verschiedene Stimmen, die man kennt, wenn man Star Wars Bücher gehört hat. Mark Thompson, Jonathan Davis. Das sind alles etablierte Leute, was Star Wars Audiobooks angeht. Und wenn ihr die kennt, dann kennt ihr auch diese Stimmen. Gibt's nicht auf Deutsch, gibt's nur auf Englisch. Das zur Einschränkung. Unterm Strich sage ich, die Geschichten um Dr. Aphra und vor allen Dingen dieses Hörspiel sind kein Muss, aber ich persönlich mag diesen Charakter, ich mag die Geschichten, die sind so wild und dann gibt es immer wieder diese kleinen Puzzlesteinchen so für das große Ganze. Kleine Einschränkung, wie gesagt, das gibt es nur auf Englisch, die Comics gibt es aber auch auf Deutsch. Habt ihr diese Aphra-Comics mal in der Hand gehabt?
Also ich gar nicht, hatte doch gar keinen Kontakt zu Aphra. Mhm.
Ich kenne sie eigentlich nur aus der Vader-Reihe, in der sie einen Auftritt hat. Ich weiß gar nicht mehr, welche von den beiden alten Vader-Reihen es war, aber da kommt sie.
Das ist die von Kieran Gillen, nicht die von Charles Soul, ja.
Genau, genau. Daher kannte ich sie und natürlich, ich meine, als Star Wars-Fan kommt man ja nicht drum rum, von ihr zu hören. Ich habe mich da mal auch etwas schlau gelesen, einfach aus Interesse, aber ihre eigene Comic-Reihe habe ich noch gar nicht gelesen.
Wie gesagt, ist kein Muss. Es ist eine nette Ergänzung. Es wird spekuliert oder das ist vielleicht auch mehr eine Hoffnung, dass die in Zukunft vielleicht noch eine größere Rolle spielen kann im Star Wars Kanon. Es wird spekuliert, ob die in Solo 2, sollte es diesen Film jeweils geben, vielleicht einen Auftritt haben könnte, weil das ist ja so die Zeit. Aber das ist reine Spekulation. So, das war meine zweite Empfehlung, was Hörzeug angeht. Machen wir weiter. Tja, Joshua.
Oh ja, ich
Thrawn, Ascendancy, oh. Buch 1, Chaos Rising. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Ja, also mein absolutes Highlight dieses Jahr, das kann ich gleich, denke ich, schon mal am Anfang sagen.
Wirklich?
Heute sehe ich, ja, auf jeden Fall. Also für mich auf jeden Fall. Ich war groß begeistert davon. Aber können wir erst mal kurz, kam am 1. September raus, von Timothy Zahn natürlich geschrieben, wem sonst. Und gibt es natürlich nur auf Englisch. Ich habe auch kein Schimmer, wann das auf Deutsch rauskommt, aber bestimmt so in einem Jahr etwa. Warum sollte man dieses Buch lesen? Da habe ich mich nur aufgeschrieben, es ist Thrawn, 5 Ausrufezeichen. Das ist für mich schon mal Grund genug, das Buch zu lesen. Ich hatte das auch schon seit Ewigkeiten vorbestellt und so, also das war für mich klar, dass das sofort gelesen werden muss. Aber vor allem auch im Hinblick auf die neue Thrawn-Trilogie finde ich es super interessant, dieses Buch zu lesen. Oder diese Bücher, es wird ja auch eine ganze Trilogie werden. Um diese ganze Vorgeschichte zu Thrawn zu erfahren. Warum ist er denn eigentlich im ersten Teil auf dem Planeten? Warum wird er dorthin geschickt von der Aszendenz? Woher kennt er Ar-Alani? Und vor allem, wer sind diese Skywalker, die ja im dritten Teil, glaube ich, erst vorkommen, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre?
Diese Navigatoren der Chiss. Ne?
Genau,
diese Chiss-Kinder, die in der Lage sind, mithilfe der Macht zu navigieren.
Die spielen nämlich in Chaos Rising eine sehr große Rolle. Und vor allem, weil mich persönlich auch einfach es unglaublich interessiert, wie ist eigentlich diese Kultur der Chiss? Wie leben die denn eigentlich? Man erfährt aber nur von Thrawn. Man erfährt mal so, also im Kanon jetzt, dass die anderen ihn so ein bisschen komisch finden, aber viel mehr weiß man nicht. Und das sind so Gründe, warum man das, also die denke ich auch, das Buch, der erste Teil, schon sehr gut erfüllt. Vor allem kann ich ja gleich mal mit der Story beginnen. Man erfährt erstmal einiges über die Chiss-Aszendenz. Sie liegt ja am Rande der Galaxis in den unbekannten Regionen im sogenannten Chaos. So heißt die Region dort. Und dieses Chaos, kann man sich vorstellen, ist wie so eine schwierige Region, in der kann man nicht so einfach navigieren. Und deswegen braucht man diese Chiss-Navigatoren. Das sind Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren, die eben die Macht haben. Und die mit der Macht ein Schiff navigieren können. Aber es gibt auch tatsächlich noch andere Navigatoren, die sogenannten Pathfinder. Das sind dann Aliens, die in einer Pathfinder-Guild sind und die dort eben für die Navigation für alle anderen verantwortlich sind. Denn es gibt da tatsächlich noch ganz schön viele andere Nationen. Auch wenn man das gar nicht erwartet beim ersten Mal, aber es gibt zum Beispiel das VEC Combine oder die Nicardun Destiny. Also eine Menge neue Alien-Nationen, die dort in der Nähe so leben. Und das ist so die Grundvoraussetzung des Buches. Und gleich am Anfang gibt es einen Angriff auf, jetzt müsst ihr mich berichtigen, wie man den Namen ausspricht, Xilla oder Xilla.
Oh, das,
also die Hauptwelt der Chiss.
Ich weiß es nicht.
Aber ich nenne es immer Xilla. Also foltert mich, wenn es falsch ist. Ich weiß es nicht.
Sie werden es tun. Ich gebe euch Josuas Wohnort.
Oh nein. Aber jedenfalls gibt es einen Angriff auf diese Welt, aber an diesem Angriff ist irgendwie einiges faul. Das sind nur so ein paar kleine Schiffe und die Chiss natürlich mit ihrer großen Flotte können das natürlich ohne Probleme abwehren. Und dann gibt es, mein absolutes Highlight in diesem Buch, die neuen Herrscherfamilien, die sogenannte Aristokratie, die eben die Chiss-Geschicke lenken. Und das ist so eine richtig wunderbare, korrupte und intrigante und was weiß ich nicht alles Herrscherfamilie, die eigentlich nur ihr eigenes Wohl im Sinne haben, aber dann doch irgendwie das der Aszendenz und es ist wunderbar und dann fangen die an zu diskutieren, was machen wir denn jetzt, wir wurden angegriffen und der Supreme General sagt dann einfach, ja, Thrawn, geh mal suchen, so ungefähr. Mhm. Und Thrawn macht es dann eben auf die Suche, was denn da eigentlich passiert ist und da beginnt dann wieder die typische Thrawn-Detektiv-Geschichte, er geht verschiedenen Beweisen nach und muss verschiedene Schlachten schlagen, trifft dann unter anderem auf Ar-Alani mit ihrer Hilfe, weil sie eben schon Admiral ist, er ist nur Captain. Das liegt daran, weil die Aristokratie, die mag den Thrawn nicht so. Wir haben ja schon erfahren, Thrawn ist politisch nicht so versiert und die haben eben Angst, dass er ihnen politisch da eine Gefahr macht, vor allem die Myth-Familie, also seine eigene. Und die wollen ihn eigentlich gerne aus dem Weg schaffen und Ar-Alani, Admiral Ar-Alani, möchte das gerne verhindern. Und dann gibt es noch den Skywalker Ciri und ihre Betreuerin Talias. Und die beiden sind auch mit Thrawn unterwegs. Vor allem die Skywalker ist natürlich extrem wichtig, weil man ja, wie gesagt, sonst dort nicht navigieren kann. Sonst muss man immer kleine Hyperraumsprünge machen. Das ist so grob die Geschichte. Mhm. Und bei dem Buch kann ich, glaube ich, gar nicht aufhören mit Schwärmen. Es hat mir vor allem das politisch Intrigante hat mir unglaublich gefallen. Es gibt da einen Bösewicht in Thrawns Familie, der heißt Thurfian. Und der hat sich mit einem aus einer anderen Familie verbündet und ihr einziges Ziel ist, Thrawn aus dem Weg zu schaffen. Und dann diskutieren die da mit dem Militär, wer jetzt mehr Kompetenzen hat und wer wo zu befehlen hat. Und das ist einfach genau das, was ich gerne im Buch lese. Das hat mir fantastisch gefallen. Und man merkt auch, dass die Chiss nicht so die perfekte Gesellschaft sind, die man bei solchen Wesen eigentlich denkt. Also zum Beispiel das mit den Skywalkern. Ich meine, die nutzen da 9- bis 13-jährige Kinder aus, um ihre Schiffe zu navigieren. Und nachdem sie 13 sind, werden die quasi einfach weggeschmissen, weil sie dann ja keinen Nutzen mehr haben. Also man lernt wirklich unglaublich viel über die Chiss. Auch über Xilla gibt es auch ein dunkles Geheimnis, das ich nicht spoilern möchte. Und dann gibt es natürlich auch viele Bedrohungen von außen, aber auch von innen, denen Thrawn sich in dem Buch stellen muss. Und was du ja noch bemängelt hattest, Kevin, in der alten Thrawn-Trilogie, oder also neuen, alten jetzt, dass Thrawn keine Ahnung von Politik hat, hat ihm da ja nicht so wirklich geschadet. Mhm. Hier schadet ihm das wirklich enorm. Mhm. Also Thrawn hat wirklich gar keinen Schimmer von Politik. Und wenn die da über Politik reden, dann steht Thrawn immer so ein bisschen daneben. Worüber redet ihr eigentlich gerade? Das hat mir gefallen, weil Thrawn hat halt in dem Buch wirklich Schwächen. Also er ist bei weitem kein perfekter Charakter. Und vor allem Ciri, dieses 9-jährige Kind und Talias, die mit ihm unterwegs sind, machen ihn dann auch so, weil sie so menschlich sind, machen sie ihn auch mit, so ganz greifbar. Das hat mir unglaublich gefallen. Auch besser als in der ganz alten Thrawn-Trilogie. Fand ich Thrawn hier wirklich fantastisch charakterisiert durch die anderen Charaktere. Und es gibt eben auch so viele interessante Charaktere. Es gibt noch diesen Supreme General, von dem ich gesprochen habe. der immer so ein bisschen brummelig ist und der sich auch mal der Aristokratie entgegenstellt und ach, ist einfach ganz toll.
Verstehe ich dich richtig, wir erleben Thrawn auch nicht aus der Ich-Perspektive, sondern durch
genau,
die Augen
anderer. Genau, ja, also wir leben, immer. Genau, das habe ich ganz vergessen, wir erleben Thrawn wieder nur durch die Augen anderer, also hauptsächlich durch Talias, aber auch mal durch andere, zum Beispiel einer der Pathfinder, aus seiner Perspektive erleben wir ab und zu mal eine Geschichte, oder von Ciri, glaube ich, auch einmal, hauptsächlich aus Talias Perspektive. Und Stichpunkt Schlachten. Ich fand in den neuen alten Thrawn-Büchern die Schlachten immer so unglaublich kompliziert. Da standen immer so Sachen drin wie, und das Schiff bewegte sich 7 Grad nach oben, 7 Grad nach unten, die Turbolaser 3-mal im Kreis und schießen dann 5-mal in die Richtung und ach, was weiß ich nicht alles. Und das ging dann immer so 10 Seiten und ich dachte mir so, ja, ist ja gut jetzt, ich verstehe sowieso nichts mehr. Und das ist in dem Buch, finde ich, deutlich besser gelöst, weil einfach die Schlachten sind zwar immer noch, Thrawn ist natürlich immer noch das Genie, was man kennt und liebt, aber es ist nicht mehr so unfassbar kompliziert beschrieben. Das ist deutlich einfacher zu lesen und einfach ein bisschen angenehmer. Da hat Zan auch, finde ich, einen großen Fortschritt gemacht. Und es gibt auch wieder Rückblicke auf die Geschichte. Die sind aber nicht wie in Alliances so gefühlt zufällig eingestreut, sondern die unterstützen wirklich die Geschichte. Und zum Beispiel reden sie die ganze Zeit darüber, dass er einen politischen Fehlschlag hatte. Und dann gibt es so einen Rückblick, in dem wird dieser politische Fehlschlag erzählt. Und dann ist Thrawn da ein Captain nur, Junior Captain, und ist auf einem Schiff und hat eine Idee, aber die kann er ja nicht durchsetzen, weil er ist ja nur ein kleiner Captain und dann nörgelt er da rum und oh, ich will aber diese Idee machen und das fand ich auch sehr, sehr amüsant tatsächlich. Und irgendwas Tolles wollte ich gerade noch sagen, das habe ich schon im ganzen Schwärmen vergessen.
Entwickelt er sich denn weiter? Lernt er dazu?
Ich finde schon, er erwähnt relativ am Ende, dass er die Kunst der Politik meistern soll. Und dann denkt Talias aber noch so, ja, das wird er aber wahrscheinlich nicht schaffen, weil er versucht das halt immer mit seinen Kriegstaktiken, aber das funktioniert halt in der Politik nicht so ganz. Aber ich würde sagen, die Hauptentwicklung liegt bei, vor allem bei Ciri, also bei dieser Skywalkerin, sagt man das so dann, die sich wirklich enorm weiterentwickelt, aber auch bei Talias. Thrawn, ja, schon, ich finde, mehr als in den anderen Thrawn-Büchern, aber weniger als die anderen Charaktere. Aber zumindest im Zusammenhang mit den Erinnerungen entwickelt er sich auf jeden Fall weiter. Weil da nörgelt er, wie gesagt, immer noch so ein bisschen rum. Und dann am Ende ist er dann eher so dieser ruhige Charakter, den wir kennen. Und mir ist eingefallen, was ich noch wunderschön fand, man sieht die Begegnung in Thrawn Alliances zwischen Anakin Skywalker auf Batuu und Thrawn. Die erleben wir hier aus der Perspektive von Thrawn. Und das Witzige ist, Ciri, also die Skywalker, ist dabei. Und dann stellt sich Anakin vor und sagt, ich bin Anakin Skywalker. Und die sagt so, hä? Ich bin doch Skywalker. Das fand ich einen witzigen Moment, weil sie total verwirrt sind, dass sie auch Skywalker haben erst und dann, nee, doch nicht.
Und die haben nichts miteinander zu tun, die verschiedenen Skywalkers.
Genau, das Skywalker von den Chiss schreibt man auch mit Bindestrich zwischen Sky und Walker. Mhm. Das spricht man auch, glaube ich, einfach ein bisschen getrennt aus, also eher Skywalker. Aber
klingt so, als hätte Timothy Zahn ein wesentliches Problem diesmal nicht gehabt, was ihm oft vorgeworfen wurde, beziehungsweise was allgemein oft kritisiert wurde. Gerade die Trilogie, die jetzt spielt zur Zeit der Rebellenallianz, da hieß es ja, der macht, das war auch ein Kritikpunkt, den ich so gesagt habe, aber ich war nicht der Einzige, der macht wenig Relevantes, weil er nicht darf, weil er nicht kann, weil die Story den Timothy Zahn so gebunden hat. Das kann man jetzt unterschreiben oder nicht, das finde ich jetzt unwichtig, aber jetzt habe ich so das Gefühl, nach dem, was du erzählst, der Timothy Zahn konnte machen, was er will, konnte sich austoben.
Genau, also es spielt halt alles in dieser Chaosregion und alle Bedrohungen, die vorkommen, sind natürlich auch in dieser Chaosregion, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde das irgendwie nur logisch, weil die Chiss, die mischen sich ja nirgends ein, die bleiben ja nur unter sich und gehen ja eigentlich nie weg und sagen, ja, wenn die kämpfen, ist uns eigentlich alles egal, Hauptsache uns geht's gut. Und deswegen fände ich das auch eher unstimmig, wenn die jetzt irgendwo sich in Konflikte einmischen. Aber die Bedrohung war schon sehr real, würde ich sagen.
Der würdige Gegner diesmal, der Thrawn, du hast seine eigene Familie erwähnt, die Myth.
Also auf jeden Fall würde ich die inneren Gegner als mehr als würdig ihm sogar vielleicht überlegen, zumindest im Politischen natürlich, einstufen. Als Gegner, er ist immer vor allem durch seine eigenen Familie ein bisschen gebunden, weil die Chiss haben die Regel, dass sie sich nirgends einmischen dürfen. Also man kann sich die Politik so ein bisschen wie die USA vorstellen vom Ersten Weltkrieg. Ja, wir mischen uns halt nirgends ein, obwohl wir es halt könnten. Mhm. Und deswegen hat er oft gar nicht so die Möglichkeit, sich direkt einzumischen. Man muss dann so ein bisschen Umwege finden, wie er das macht. gibt sehr interessante Methoden, wie man auch Nachrichten übermitteln kann in Star Wars. Also auch einiges Neues haben wir da gelernt.
Okay, du machst Lust. Und das ist ja jetzt nur das erste Buch der neuen Thrawn-Trilogie.
Genau, also es gibt auch am Ende einen unglaublich spannenden Ausblick, finde ich, auf den zweiten Teil. Und nein, ich denke, das ist kein Spoiler, das ist eigentlich nur meine Hoffnung, dass wir dann bei zweiten Teil und dritten Teil vielleicht auch noch mehr über die Grisk lernen, weil die in den anderen Thrawn-Büchern, finde ich, ein bisschen zufällig aufgetaucht sind.
Das sind ja die, die der Thrawn als die eigentliche neue Bedrohung identifiziert, weswegen der überhaupt sein Reich, seine
Heimat. Aber die spielen noch keine direkte Rolle jetzt.
Ich persönlich brauche immer Anbindung an mein bekanntes Star-Wars-Universum, an die Rebellenallianz und das Imperium, meine Geliebtes. Da habe ich keine Hoffnung, dass es irgendwann in diese Richtung geht.
Wie gesagt, er trifft eben auf Anakin Skywalker und auch auf Dooha, auf Batu. Aber sonst ist, glaube ich, Batu der einzig bekannte Planet, den wir treffen. Ja, und eben Thrawn. Sonst ist eigentlich, also die Planeten sind, habe ich auch gehört, dass er viel aus den Legends-Büchern tatsächlich übernommen hat wieder. Aber sonst ist die Aszendenz schon komplett neu. Man lernt auch, die haben auch andere Technik. Die haben zum Beispiel keine Schilde, sondern sie haben elektrostatische Barrieren und so. Also es ist schon sehr anders, aber es passt zu den Schiss, finde ich irgendwie.
Fühlst du dich ausgeschwärmt jetzt?
Ja, fantastisch.
Ist auf jeden Fall gut rübergekommen. Nicht wahr, Daniel? Hat er gut geschwärmt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man bekommt definitiv Lust, obwohl das auch eigentlich kein Thema ist, wo jetzt bei mir so erste Wahl wäre. Ich neige dann auch doch eher zu, wie du schon gesagt hast, Themen in bekannten Bereichen der Galaxis oder mit mehr bekannten Figuren, sei es Rebellion oder Imperium und so diese Geschichten komplett abseits. Da muss man sich, glaube ich, zumindest ich auch überwinden. Aber irgendwann, wenn ich alle anderen Sachen aufgelesen, fertig gehört habe, dann werde ich mich da vielleicht auch mal ranwagen.
Stichwort Schwärmen. Daniel, ich glaube, wir können nahtlos weiter schwärmen, wenn wir jetzt deine Comics-Empfehlung aufgreifen. Star Wars 2020 und Vader 2020.
Genau, Star Wars 2020 oder auch zumindest die erste Ausgabe heißt The Destiny Path, wird seit dem 1. Januar 2020 in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht. Der Autor ist mal wieder unser geliebter Charles Soule. Und auch wieder ein spanischer Name als nächstes, der Zeichner, ein gewisser Jesus Seitz und Ramon Rosanas. Mhm. Und der zweite Comic wäre Darth Vader, Heart of the Sith, wird seit Februar 2020 auch unregelmäßig veröffentlicht. Der Autor ist hier nicht Charles Soule, sondern Greg Park und der Zeichner Raffaele Inienko. Weshalb ich die beiden Comics gemeinsam vorstelle, ist, sie spielen mehr oder weniger zur selben Zeit und da habe ich mich auch sehr drauf gefreut, endlich mal eine Geschichte, die quasi direkt nach Empire Strikes Back, Star Wars Episode 5, einsetzt. Und wir sehen hier in der Star Wars Reihe einen sehr verzweifelten Luke Skywalker, der sich vorfindet mit einer geschwächten Rebellion ohne Lichtschwert. Er fühlt sich betrogen von Yoda und Obi-Wan, da er ja gerade erfahren hat, dass Vader sein Vater ist und nicht sein Vater von Vader ermordet wurde. Und die Parallelhandlung dazu in dem Vader-Comic ist dann eben Darth Vader, der auch erst vor kurzem vom Imperator erfahren hat, dass er einen Sohn hatte und das für mich immer so relativ unbeeindruckt hingenommen hat innerhalb des Films. Und hier auch ganz schön, hat man so das Gefühl, in Zweifeln kommt und so loszieht auf eigene Faust, um quasi Padmes Tod und die ganzen Gegebenheiten, wie sie am Ende von Episode 3, Revenge of the Sith, da vorgefallen sind, nochmal neu aufzuarbeiten und zu ermitteln. Und er versucht da so wie so eine Art Detektiv quasi seine eigene Vergangenheit zu enträtseln, da er ja die ganze Zeit im Glauben war, dass Padme von ihm getötet wurde, während sie noch hochschwanger war und er nie von seinem Sohn, von Leia weiß er hier ja noch nichts, erfahren hat. Und ich fand es von Anfang an total spannend, einfach diese beiden Parallelhandlungen, vor allem wenn man im Hinterkopf dann hat, auf das unweigerliche Aufeinandertreffen in Teil 6 und bisher leider erst 5 Bände jeweils oder 5 Ausgaben habe ich von beiden jeweils gelesen. Aber bisher, ich war total gefesselt von der Handlung und kann es kaum abwarten, da jedes Mal mich weiter reinzulesen und bin wirklich gespannt, wo das Ganze hinführt. Es werden viele andere Details noch aufgegriffen, zum Beispiel wird vermutlich im Comic, es wird so angedeutet, dass man jetzt endlich erfährt, wie das Laserschwert von Luke, was er ja auf Bespin verloren hat, irgendwann dann bei Maz Kanata gelandet ist. Zumindest gibt es da eine Szene, in der das Laserschwert nochmal vorkommt. Und es kommen einige Charaktere vor, unerwartet, mit denen man nicht gerechnet hat. Vader trifft vermeintlich seine alte große Liebe wieder. Ich sag da explizit nur vermeintlich, ohne schon zu viel zu verraten. Und bisher ja total spannend. Eine super Fortsetzung, vor allem da man endlich mal einfach so die Tiefe der Charaktere erfährt. Weil ich hatte immer so das Gefühl, bei beiden, bei Luke und Vader, wird quasi erklärt, okay, ihr seid jetzt Vater und Sohn, beide werden so vor vollendete Tatsachen gestellt und dann treffen sie sich wieder. Und die Filme machen es zwar ganz gut, dass man definitiv erfährt, okay, da ist einige Zeit vergangen, Luke wurde zum Jedi, er ist weiser geworden, er hat akzeptiert, dass es sein Vater ist. Aber am Ende von Imperium schlägt zurück war gerade Luke definitiv noch nicht so weit. Und ich finde, dass die Comics hier echt eine richtig gute Brücke sind zwischen den zwei Filmen und bin wirklich gespannt, was da noch kommt.
Nicht nur, was die Charaktere Luke Skywalker und Darth Vader angeht, finde ich, sondern gerade in diesem Star Wars 2020 sind wir ganz eng an Leia, Chewie und Lando vor allen Dingen.
Ja.
Also
stimmt.
Stellt euch diese Situation vor, die sitzen im Falken, fliegen von Cloud City zurück, nachdem sie Luke da von der Antenne geholt haben. Und die diskutieren dann erstmal, was machen wir jetzt, ja? Wo fliegen wir jetzt hin? Und Leia übernimmt dann die Führung und letztlich kehren sie unter anderem nach Cloud City zurück, auf der Suche nach Lukes Lichtschwert, genau. Da ist auch ein Bild durch die Medien gegangen und wurde teilweise falsch interpretiert, finde ich. Da wurde in den Medien interpretiert, das sei ein Jedi in Cloud City, der Lukes Lichtschwert gefangen hat. Das war falsch. Und dann passieren heftige Sachen mit Leia. Wirklich heftige Sachen mit Leia, wo du denkst, what the fuck? Wie kann das sein? Lando und Luke haben auch ihre Momente. Lando ist richtig cool. Er versucht, sich Cloud City zurückzuholen. Echt super. Es gibt eine Szene mit Lando in Jabbas Palast. Ganz hervorragend. Und ganz woanders sind wir noch bei der Rebellenallianz in einem Gefecht und sehen mal wieder die Eltern von Poe Dameron. Wer schon länger Comics verfolgt, hat die schon kennengelernt. Cass Dameron und Shara Bay, die Eltern von Poe Dameron, die für die Rebellenallianz kämpfen. Das fand ich noch so herausragend in dieser Star Wars 2020 Geschichte. Und der Zeichenstil, ich habe da nichts zu meckern.
Auch wieder sehr realistisch, sehr nah an den Filmen, finde ich auch richtig, richtig gut.
Ich fühle mich da auch wohl, wenn ich das angucke. Ich habe dieses parallel spielende Darth Vader 2020 ein bisschen anders empfunden als du. Das Star Wars 2020 würde ich uneingeschränkt empfehlen. Darth Vader 2020 war ich teilweise befremdet. Gerade diese vermeintliche Begegnung mit Padme, da habe ich mich erstmal richtig erschrocken. Das kriegt dann einen interessanten Dreh und der ist auch völlig nachvollziehbar und der wird auch richtig wild und du siehst so viele Charaktere wieder. Charaktere ist vielleicht übertrieben, aber Nebenfiguren, vor allen Dingen aus den Prequels, aus Episode 1 bis 3, was mit denen auch passiert und was die gemacht haben in der Zeit seit Episode 3, nachdem Padme Amidala gestorben ist, diese ganze Fraktion von Naboo, das ist irgendwie cool. Und wir können es leider nicht erzählen. Ich würde so gerne erzählen, was alles passiert, aber es ist irgendwie total kurios.
Man hat so das Gefühl, alle Vader-Comics, die nicht aus der Feder von Charles Soule stammen, sind irgendwie etwas verrückt und etwas abgedreht und folgt da dann irgendwie auch schon einer gewissen Tradition wieder.
Ja, wobei sie verzichten auf so total abgedrehte Charaktere wie diesen Commander Carvin, diesen Mon Calamari-Kopf mit dem Cyborg-Körper und den 4 Lichtschwerten. Ja, also sowas sehe ich jetzt
aber
in der neuen.
Wir sind ja auch erst 5 beziehungsweise 6 Ausgaben drin. Mhm. Also wer weiß, was uns noch erwartet.
Aber ich mag auch diese Perspektive von Darth Vader, der nach seinem Sohn sucht und dann auch so ein bisschen detektivisch ist. Der hat auch so einen Droiden an seiner Seite, der ihm hilft. Und diese Suche nach Padmes Todesumständen führt ihn dann unter anderem nach Tatooine zum Haus der Familie Lars. Da bin ich also an einem Ort, den ich kenne. Und der Vader ist in den Räumen, wo Luke gewohnt hat, wo Luke C-3PO das Ölbad verpasst hat. Ja, meinem Erbauer sei Dank, dieses Ölbad wird mir richtig gut tun. Und das Werkzeug von Luke liegt da noch und Vader kriegt dann so Flashbacks, weil er sich erinnert, wie er als Anakin auch Sachen repariert hat. Und dann gibt es diese Flashbacks, I'm good at fixing things, das, was er zu Padme sagt, als er noch jung ist, der Anakin. Und ich finde ganz schön zu sehen, wie dieser Vader noch total traumatisiert ist von dem Verlust von Padme. Und jetzt, wo er in Cloud City Luke getroffen hat und Luke dann mit abgeschlagener Hand diesen Abgrund runterfällt, hat er Luke auch irgendwie wieder verloren. Und da wird dieser Verlust von Padme in Vader wieder wacher. Und irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, Vader sieht in Luke auch ein bisschen seine Frau, Padme. Es gibt so Schnitte, im Film würde man Schnitte sagen, da sehe ich erst Padmes Gesicht und dann sehe ich Lukes Gesicht und die sind absichtlich ähnlich. Die sehen sich ähnlich. Das bringt mir diesem Vader noch wieder näher. Und in Bezug auf Padme kriegt die Geschichte diesen absolut überraschenden Dreh. Den verraten wir nicht, aber ich fand den total faszinierend. Von daher würde ich sagen, unterm Strich finde ich auch Vader 2020. Hui, es ist noch nicht vorbei. Es läuft noch, wenn wir das hier aufnehmen, aber hat Spaß gemacht soweit. Von daher
cool. Ich finde einfach, es wird ein guter Grundstein für Vader's Redemption am Ende von Teil 6 gelegt. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass quasi nachdem er dann erfährt, okay, ich habe noch einen Sohn, je länger er sich damit auseinandersetzt, desto mehr kommt seine alte oder seine andere Seite des Anakin Skywalker wieder zum Vorschein, was ja dann auch im Finale von Return of the Jedi endet und er sich dann doch wieder für die gute Seite entscheidet.
Guter Punkt.
Ich bin auch sehr gespannt, wie es hier weitergeht.
Mal wieder schlägt ein Comic Brücken zwischen Filmen. Man braucht es nicht, um die Filme zu verstehen, aber für mich wird das alles insgesamt dann reichhaltiger und wertvoller. Von daher hier Star Wars 2020 und Vader 2020 würde ich auch empfehlen. Jetzt haben wir alle unsere Empfehlungen weitgehend abgehandelt. Ich würde gerne noch ein Buch nachhängen, und zwar das Star Wars Archiv. Mache ich auch nur ganz kurz, weil im Grunde ist es ein Nachschlagewerk von Paul Duncan. Das ist ein Filmhistoriker, der nicht nur für Star Wars schon Bücher gemacht hat, sondern auch zum Werk von Alfred Hitchcock zum Beispiel. Aber er hat eben auch viel zu George Lucas gearbeitet. Also jemand, der Quellen zusammenstellt, sortiert, kommentiert und Interviews macht mit den Filmemachern und in unserem Fall halt auch mit George Lucas. Und da ist bei rausgekommen das Star Wars Archiv und das ist ein Riesenschinken. Total schwer. Man kann das Ding überhaupt nicht auf den Schoß nehmen. So schwer und so groß ist das. Das ist viel zu groß. Du musst es auf den Tisch legen. Anders geht's überhaupt nicht, ja? Und dann hast du diesen riesen Schinken, riesen Seiten. Also eine Seite ist so groß wie ein Frühstückstablett, wo man also ein ganzes Set mit Teller, Tasse, alles draufstellen könnte. Eine Seite. Schlägst du um, da musst du vorher ins Fitnessstudio gehen, um eine Seite umblättern zu können. Ja. Und dann sind da Fotos drin, riesengroß, tolle Fotos von den Produktionen der klassischen Star Wars Filme, also von 1977 bis 1983. Dann sind da Drehbuchseiten, diese Schreibmaschinenseiten, eingescannt und dargelegt. Du kannst es lesen, was George Lucas da in seine Schreibmaschine getippt hat. Konzeptzeichnungen, unter anderem von dem berühmten Designer Ralph McQuarrie und Kommentare zu den ersten drei Filmen. Also es dauert Wochen, bis man das alles durchgearbeitet hat, durchgeschaut hat, angemessen gelesen hat. Und da sind immer wieder mind-blowing Dinge dabei über Star Wars. Frühe Zeichnungen von Sternzerstörern. Die sehen da so aus wie normale Kriegsschiffe von der Erde. Also richtig langweilig. Frühe Zeichnungen von Chewbacca. Ihr kennt Rebels, Garazep Aurelius, der Lassat. Die frühen Zeichnungen von Chewbacca sehen aus wie Sepp. Das ist absolut geil. Und dann, wie gesagt, diese frühen Schreibmaschinen-Skripte von George Lucas von 1974, sein erstes Star Wars-Skript oder eines seiner ersten Star Wars-Skripte. Das war noch ganz, ganz anders, wie Star Wars da geschrieben war. Dann diese tollen Hinter-den-Kulissen-Fotos, zum Beispiel sehr viele Fotos. Cloud City, der Kampf Luke gegen Vader. Geniale Aufnahmen von Mark Hamill, der da ganz verbissen sich ins Zeug legt, das mir wieder zeigt, was für ein toller Schauspieler das ist. Das Buch ist eine einzige Sammlung von Schätzen. Es ist so schön, das zu besitzen und da immer mal wieder reinzugucken. Das Problem ist jetzt nicht nur, dass es so schwer ist, sondern das ist so teuer. Mein Gott, Das kostet normalerweise 150 Euro, dieses Teil, ja. Das ist jetzt nichts, was man sich mal so nebenbei kauft. Ich hatte Glück, also es lohnt sich immer mal wieder die Augen aufzuhalten nach Angeboten. Ich habe das mal für die Hälfte bekommen, für 75, weil der Taschenverlag, der das rausgegeben hat, hat da dieses Angebot gemacht, keine Ahnung warum. Und in diesem Rahmen habe ich das für 75 Euro bekommen. Vielleicht gibt es ja mal wieder sowas. Aber wer sich interessiert für Star Wars hinter den Kulissen und noch ein bisschen mehr wissen möchte, wie das alles entstanden ist, wie das vielleicht ursprünglich mal aussehen sollte auch und dass gewisse Konzeptzeichnungen, die damals verworfen wurden, dann in späteren Machwerken wieder aufgegriffen wurden, zum Beispiel C-3PO wurde ganz anders gezeichnet, als er letztlich im Film aussah. Aber diese Zeichnung von C-3PO wurde dann später wieder aufgegriffen. Und zwar in Rebels gibt es einen Spionagedroiden, einen Imperialen, der die Rebellen aufspürt. Auf der Basis auf Atalon ist es, glaube ich, noch. Und dieser Spionagedroide sieht dann jetzt so aus, wie ursprünglich C-3PO aussehen sollte. Also ganz charmant. Ein paar Aha-Momente bringen einem dieses 150 Euro teure Buch dann immer mal wieder. Hattet ihr davon schon mal gehört, das Star Wars Archiv?
Nee, noch nicht. Aber es klingt so, als würde es schon unter das Waffengesetz fallen, wenn das so schwer ist. Yes. Nee, aber ich weiß schon, was ich mir zu Weihnachten wünsche, glaube ich.
Ich habe das erste...
Habe ich mir schon gerade schon mal aufgeschrieben.
Ich habe das erste Mal davon gehört, als du auf dem Discord gepostet hast, dass es im Angebot ist. Und irgendwie waren wir dann aber auf 75 Euro in dem Moment doch noch zu viel. Im Nachhinein denke ich, wäre es vielleicht sogar eine gute Investition gewesen, aber
ja, ist nichts für einen Nachttisch.
Ich müsste dann auch erstmal noch ins Fitnessstudio für ein paar Monate wahrscheinlich.
Also gut, also das wollte ich noch loswerden. Alles, was wir hier gemacht haben, das waren Empfehlungen, die kommen alle von Herzen, weil wir davon überzeugt sind. Und ich betone nochmal, wir kriegen kein Geld dafür. Also von Fans.
Also du
für
nicht,
Fans.
Ne?
Ja. Du kriegst schon Geld dafür.
Na, wer weiß.
Ich hatte euch noch gebeten, lasst uns am Schluss, bevor wir Schluss machen, nochmal gucken, was hatten wir denn sonst noch so in der Hand im letzten Jahr, worüber wir jetzt nicht geredet haben? Gibt es da Sachen, die ihr nochmal ganz kurz aufwärmen wollt oder vielleicht auch Sachen, das hatte ich in der Hand und das hätte ich jetzt nicht vermisst, wenn ich es nicht in der Hand gehabt hätte? Joshua.
Also was ich nicht, das ist klar auch schon ein bisschen länger als ein Jahr her, aber was ich nicht vermisst hätte, das habe ich komplett gelesen, war die Sith Lords von Paul S. Kemp. Da geht es um Darth Vader und den guten alten Papa Palps, die so ein paar Rebellenkonflikte niederschlagen. Und ich fand dieses Buch leicht befremdlich irgendwie, weil vor allem Palpatine fand ich sehr sonderbar dargestellt war. Also ich weiß nicht, ob das so die Top-Empfehlung ist. Da würde ich dann doch lieber Zorn lesen oder so. Zwei Bücher, die ich auf jeden Fall eigentlich empfehlen kann, sind die beiden Battlefront-Bücher, also Twilight Company und Inferno Squadron, vor allem den ersten Teil, der ist auch von Alexander Freed. Das ist wirklich mal Krieg, das erste Buch, also das ist schon sehr brutal, da sollte man jetzt nicht so zimperlich sein, wenn man das liest. Und natürlich muss noch der Seitenhieb kommen, die Nachspieltrilogie ist gut, die ist nicht so schlecht, wie du gesagt hast. Ja. Aftermath, genau.
Ich habe mich relativiert. Ich finde sie nicht mehr so schlecht.
Ja.
Aber du sagst trotzdem, warum du sie super findest.
Ich finde die Aftermath-Trilogie einfach fantastisch, weil mir die Charaktere aus den Büchern einfach sehr ans Herz gewachsen sind. Das waren tatsächlich meine ersten Star-Wars-Bücher und mir einfach viel bedeuten. Und zum Beispiel in dem Moment in Episode 9, wo sich manche im Kino vielleicht gefragt haben, was war das für Unsinn? Das war für mich einer der traurigsten Momente im Film, wo Snap gestorben ist. Also das hat mich wirklich mitgenommen. Sind fantastische Bücher, finde ich, auch wenn sie auf jeden Fall ihre Schwächen haben. Aber ich finde es auf jeden Fall wert, die zu lesen.
Wir hatten darüber ein bisschen gesprochen in der letzten Lesetipps-Folge, nur so ein bisschen. Und es war auch wichtig, rund um das Thema Road zu Episode 9. Und da spielte diese Aftermath-Trilogie auch immer wieder eine Rolle. Wo hat Palpatine diese Flotte her? Und wie hat Palpatine seine Rückkehr vorbereitet? Und ich bin froh, dass du nochmal sagst, das hat mir persönlich super gut gefallen, wo ich da ein bisschen zurückhaltender war, ja. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Hattest du noch irgendwas in der Hand, wo du sagst, das hätte nicht sein
mir,
müssen oder das würde ich vielleicht noch empfehlen, eins von beiden?
Bei mir, ich war lange am Überlegen, ob ich Poe Dameron hier vorstellen soll oder die Comics zur alten Thrawn-Trilogie, da ich ja, wie schon oft erwähnt, irgendwo großer Fan der alten Thrawn-Trilogie bin. Und die Comics sind auch schon etwas älter. Ich glaube, die sind Mitte der 90er rausgekommen. Und ich habe mir da auch mal 3 Sammelbände von ein paar Jahren gekauft. Und die standen aber ewig irgendwie immer nur im Regal rum. Und Anfang des Jahres habe ich da nochmal reingeschaut. Die sind, glaube ich, mittlerweile unter dem Titel Legends nur noch zu kaufen. Ich habe sie damals unter dem Titel Star Wars Essentials, Heir to the Empire, Dark Force Rising und Last Command gekauft. Ich würde die jedem ans Herz legen als besonderer Tipp hier in Bezug auf die Folge mit Hörbüchern und Hörspielen. Und es gibt ja auch das sehr, sehr gute Hörspiel, das deutsche, zur alten Thrawn-Trilogie. Und da saß ich Anfang des Jahres dort und habe dann eben die Hörspiel-Trilogie gehört und währenddessen in den Thrawn-Comics geblättert und fand ich eine sehr, sehr gute Kombination. Nur, was man bei den Comics noch sagen muss, sie sind sehr alt und ich glaube auch von Dark Horse, dem Vorgängerverlag, bevor Marvel wieder die Star Wars Comics gemacht hat. Und es ist teilweise sehr abstrakt gezeichnet. Also man sieht, dass es Comicfiguren sind und es ist absichtlich nicht versucht, nah an der Realität zu bleiben. Aber wer die Legends mag, die alte Thrawn-Trilogie, dem kann ich die Comics auch wärmstens weiterempfehlen. Ja.
Wir hatten uns mal unterhalten unter dem Stichwort, was hätten wir nicht gebraucht, da sind wir uns beide einig. Wir hatten beide einen Comic in der Hand, Legions heißt der. Der ist erschienen unter dem Titel Road to Episode 9, so ein bisschen, ne, was passiert zwischen Episode 8 und Episode 9, und da ist einiges erschienen. Und Legions habe ich gleich wieder vergessen, nachdem ich es gelesen habe. Es geht ein bisschen um Rey und Poe und Finn und was die so machen, und wir kommen nach Mon Cala und lernen den Sohn von Admiral Ackbar kennen, den man dann ja auch kurz in Episode 9 sieht und so. Aber dieser Comic hat mir leider nicht so viel gegeben. Und das Gleiche ging mir mit Resistance Reborn, der Roman, der in der gleichen Zeit spielt. Aber das bin ich. Ich hatte einfach Erwartungen an diesen Roman, die nicht erfüllt wurden. Ich wollte wissen, was geht in, viel mehr wissen, was geht in Rey vor, in Finn und Poe und so, Kylo. Und das hat dieser Roman für mich nicht geliefert oder zu wenig. Deswegen hat mir der keinen Spaß gemacht. Ich weiß, dass andere den sehr zu schätzen wissen aus verschiedenen Gründen. Und es gibt auch gute Momente, ohne Frage. Dann hatte ich mir ursprünglich Force Collector gekauft von Kevin Shinnick und habe dann eine Rezension gelesen und habe gedacht, okay, ich lese es doch nicht.
Ach, ist das
der Sammler? Genau. Hattest du das in der Hand?
Ja, ich habe da auch mal so ein bisschen angefangen. Ich fand die Grundstory irgendwie dann doch, also ich bin ja recht offen tatsächlich, aber das fand ich so langweilig irgendwie. Da steht halt so, da ist ein Typ in der Wüste auf Jakku, ich so, was soll mich das jetzt interessieren? Ja,
also die Grundidee ist halt, dass der Objekte findet und über die eintaucht in Momente aus der Vergangenheit, entscheidende Momente vielleicht auch in der galaktischen Geschichte, das finde ich hat Potenzial, aber es hat mich so abgeschreckt, wie dieses Buch allein enden soll. Da habe ich eine Rezension gelesen, da habe ich gedacht, das kann doch wohl gar nicht wahr sein. Wie kann man denn so eine Conclusio ziehen? Hat mir auch eine Hörerin nochmal ausführlich erzählt, wie furchtbar das war. Und deswegen hatte ich keine Lust mehr auf dieses Buch. Aber wir wollen ja nicht mit was Negativem enden. Ich habe auch viel nachgehört, was ihr mir empfohlen habt in den letzten Monaten und Jahren. Und darunter waren Revan und die Republic-Kommando-Reihe. Und ich will mich gerade ganz heftig in Darth Bane rein. Das macht alles durchaus ganz Spaß. Toll. Jawohl. Also, meine Herren, von euch noch Schlusswort zum Schluss. Irgendwas, was euch noch wichtig ist, was ihr nicht loswerden konntet.
Ich freue mich auf High Republic, sehr sogar.
Genau das Gleiche. Das kann ich gut sagen. Wollte ich gerade aussagen. Also das ist bei mir auch aktuell neben Mandalorian Staffel 2 heiß erwartet und bin gespannt, was uns da erwartet.
The High Republic kommt voraussichtlich im Januar. Das ist ja das neue Programm mit Roman, Comics und voraussichtlich noch viel, viel mehr. Medienübergreifend, das soll auf Jahre angelegt sein, dieses neue Veröffentlichungsprogramm. Wer es noch nicht weiß, es geht um den Jedi-Orden, als der noch glänzte, buchstäblich, mit Gold, 200 Jahre vor den Ereignissen von Episode 1. Dazu haben wir schon einen kleinen Senat gemacht, als so die ersten Infos rausgekommen sind. Damals hieß es noch, dass das Projekt schon, wenn wir das hier aufnehmen, eigentlich schon draußen sein sollte, diesen Herbst. Wenn ihr, was das angeht, auf dem Laufenden bleiben wollt, The High Republic, da gibt es Portale, die sind besser geeignet als Bucketheads. Ich empfehle euch mal wieder das Portal jedibibliothek.de. Die Kollegen dort sind immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Star Wars Literatur geht. Und zu The High Republic haben sie unter anderem eine extra Rubrik auf der Webseite mit allen bisher bekannten Infos, Konzeptzeichnungen. und so weiter. JediBibliothek.de, warme Empfehlung. Da sind Leute dahinter, die sich richtig gut auskennen mit Star Wars Literatur, die sammeln und die sehr schöne Rezensionen auch schreiben können. Ansonsten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sagt uns, was eure Lese- und Hörhighlights im letzten Jahr waren. Das möchte ich gerne wissen. Folgt uns auf Spotify, YouTube und gebt Bucketheads gerne 5 Sterne auf iTunes, können wir immer gebrauchen. Und schaut immer mal vorbei auf der Webseite, wenn es Infos gibt, wie ihr uns so unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Also danke fürs Zuhören. Auch euch, meine Herren, Daniel, Josua, schön, dass ihr mitgemacht habt. Es war super.
Ja, vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.